ARD.
Ralf, ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist, denn du hattest Urlaub und deshalb natürlich die erste Frage, wie war's?
Es war einfach fantastisch, muss ich mal sagen. Also wir waren ja 2 Wochen im August an der Nordsee. Das Wetter war fantastisch. Wir waren mit der ganzen Familie da. Also ich habe mich, glaube ich, ganz gut erholen können.
Da würde ich jetzt fast denken, es ist ein bisschen anstrengend, aber du konntest dich erholen.
Ja, also wir waren ja fast jeden Tag am Strand und haben da Wikingerschach gespielt. Kennst du das?
Ja, das kenne ich tatsächlich. Da baut man so Holzklötzchen auf, man hat 2 Teams und dann muss man die Holzklötze des gegnerischen Teams abwerfen.
Ja, genau. Da gibt es dann so kleine Wurfhölzer, so ja, vielleicht 30 cm lang, so dick vielleicht wie ein Daumen. Und dann wirft man da quer rüber und versucht diese Hölzchen, das sind 5, die da aufgebaut sind, hier auf jeder Seite, umzuschmeißen. Und wer das als erster geschafft hat, der darf dann den König, das ist eine größere Holzfigur, die steht dann in der Mitte, also auf diesem Spielfeld, das man sich da ausgedacht hat. Und dann darf man den König umwerfen und wer das schafft, der ist dann halt der Gewinner. Ich habe meistens verloren, leider.
Wie werft ihr den König ab?
Ja, auch mit so einer Wurfstange dann.
Aber ich kenne das so, dass man sich umdrehen muss und dann durch die Beine durch. Dann wird es noch ein bisschen schwieriger. Zögert man das Ganze ein bisschen heraus.
Das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Also.
Gut, du hast es schon gesagt, wir waren ein bisschen beim Thema Erholen. Du bist gut erholt und genau darum soll es auch heute in unserer Podcast-Folge gehen. Und zwar sollen sich jetzt unsere Beete auch ein bisschen erholen. Da ist das Stichwort Gründünger.
Im grünen Bereich. Der NDR-Garten-Podcast.
Ihr liebt euren Garten und wollt mehr daraus machen, dann seid ihr bei uns genau richtig, denn wir begleiten euch durchs Gartenjahr. Was sind die Trends? Wie mache ich die Nachbarn neidisch? Und wie pflanze ich das neue Superfood? Und wir beantworten natürlich eure Fragen. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Ja, und ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR hier in Niedersachsen und ich kümmere mich schon seit vielen Jahren um die Ratgeber- und Gesundheitssendungen bei uns im Programm und natürlich um die Gartenthemen. Und ich muss dir sagen, Martina, vor meinem Urlaub, da habe ich echt gezittert, ob der Buchsbaumzünsler nochmal zuschlägt. Wir haben ja bei uns im Vorgarten oder in den Vorgärten ganz viele Buchsbäume so kugelig geschnitten. Die habe ich noch ein bisschen eingesprüht mit einem ja biologisch abbaubaren ja Medikament, wollte ich fast sagen, also mit so einem Hilfsmittel gegen den Buchsbaumzünsler. Und es war nichts dran, keine Raupe, als ich zurückkam, da war ich wirklich sehr beruhigt.
Das ist immer so ein bisschen doof, ne? Man fährt in Urlaub und muss den Garten zurücklassen und dann hat man immer so ein bisschen Sorge, wie das Ganze aussieht, wenn man zurückkommt.
Ja, und wir erinnern uns dran, unsere Gartenexpertin Claudia Heger, die sagt ja immer, ein echter Gärtner oder eine echte Gärtnerin fährt nie im Sommer in den Urlaub. Aber was soll ich machen? Ich möchte gerne im Wasser planschen und dann suche ich mir schon die Zeit aus, wo die Wahrscheinlichkeit ganz hoch ist, dass die Sonne scheint und das Wasser auch nicht zu kalt ist.
Irgendwas ist immer. Meine Eltern machen das tatsächlich jetzt mittlerweile so. Die fahren immer im Mai ans Meer, damit sie im Sommer zu Hause sind. Ja, und ich bin der zweite Teil unseres Podcasts. Ich bin Martina Witt, ich arbeite hier auch beim NDR, aber meine Gärtnerin-Karriere, die ist noch nicht ganz so fortgeschritten. Ich probiere aber immer total gerne was aus und gucke dann, was passiert. Und ich muss sagen, dieses Jahr läuft es mit den Tomaten und den Gurken wieder ganz gut. Kartoffeln kannst du schon wieder vergessen. Gut, ich glaube, ich lasse es einfach nächstes Jahr. Oder ich gehe mit ein bisschen Gründünger ran, weil das ist ja heute unser Thema.
Ja, genau. Gründünger hilft eigentlich immer und ist ganz wichtig und wie ich finde auch sehr leicht umsetzbar. Also wir freuen uns immer drauf, wenn wir den Gründünger ausbringen.
Dann lass uns doch ganz zu Anfang erstmal klären, was Gründünger denn überhaupt ist, weil ich habe ja jahrelang in der Vorstellung gelebt, dass Gründünger auch ja eine Art wirklich Dünger ist, also wie biologischer Dünger. Körnchen, die ich irgendwo hin verstreue, aber so ist es nicht.
Nee, das sind keine grünen Kügelchen, die irgendwie aus einer Packung rausgeholt werden. Es ist eben auch kein Kunstdünger oder so etwas. Es sind einfach Pflanzen. Die haben bestimmte Eigenschaften. Vorzugsweise werden die Wurzeln ziemlich lang oder das Wurzelsystem ist so ausufernd, geht in alle Richtungen, also nicht in alle Richtungen, nach oben nicht, aber nach links, rechts und unten. Und ganz viele, die binden auch noch den Luftstickstoff über Knöllchenbakterien an den Wurzeln. Haben wir ja auch schon ganz oft drüber berichtet. Also dann kommt noch Stickstoff in den Boden. Dann ist es eigentlich erst ein richtiger Dünger. So kann man sagen, Gründünger ist eigentlich eher ein ganz toller Bodenverbesserer.
Gut, also Bodenverbesserer. Du hast ja gerade gesagt, es gibt eben auch Pflanzen, die können den Stickstoff aus der Luft binden. Erbsen zum Beispiel machen das, die hatten wir ja schon auch ganz oft im Beet. Das heißt, wenn ihr irgendwo vielleicht Erbsen angepflanzt habt auf eurem Gemüsebeet, dann habt ihr jetzt gleichzeitig quasi das Beet schon ein bisschen gedüngt und müsst damit Stickstoff zumindest erstmal nicht mehr ran.
Ja, und wer jetzt aber keine Erbsen im Boden hatte und noch jetzt welche aussehen will, der sollte vielleicht lieber dann die Futtererbsen nehmen. Die sind besser geeignet als Gründünger. Das sind ja auch Schmetterlingsblütler und die kann man bis Mitte September ganz beruhigt aussehen. Wie mache ich das? Also breitwürfig verteilen auf dem Beet. Wenn ich die normalen Erbsen aussehe, wir erinnern uns auch, dann machen wir eine kleine Mulde und legen da 3 bis 4 Körnchen rein und dann wieder zu. Das müssen wir jetzt nicht machen, wir können da so ein bisschen großzügiger alles verteilen. Ja, dann wachsen die Erbsen so heran, diese Futtererbsen jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und eben auch tolles Wurzelsystem bilden die und Stickstoff an den Wurzeln natürlich auch. Und dann nach dem Winter, wenn sie erfroren sind, umgefallen sind, dann kann ich die ja klein häckseln, vielleicht mit dem Häcksler oder ich gehe mit dem Rasenmäher mal drüber und dann habe ich eben diese kleinen ja, Bestandteile der Pflanzen, die werde ich dann oder sollte ich dann einhaken, einarbeiten. Denn dann ist alles, was auch aus dem Boden herausgenommen worden ist durch die Erbsen, die brauchen ja auch Nährstoffe. Die bringe ich alle wieder rein, weil ich esse die ja nicht auf, sondern das kommt alles schon wieder in den Boden. Alle Bodenlebewesen freuen sich, dass sie was zu futtern kriegen. Der Boden wird gesünder, Humus wird gebildet und im nächsten Frühjahr kann ich dann ganz beherzt darauf wieder was Neues aussehen.
Damit haben wir jetzt schon ganz viel abgeräumt. Wir wollen heute aber nicht nur auf Erbsen und andere Leguminosen, wie es heißt, schauen, sondern eben auch auf diese Gründüngerpflanzen, die dazu auch noch ganz schön aussehen und die den Boden so dann anreichern. Ralf, hast du da so eine Top 10 der Gründüngerpflanzen?
Ja, ganz oben auf meiner Liste, da ist der Bienenfreund oder auch Phacelia, hatten wir bei uns in den Beeten auch schon mal. Und Bienenfreund legt schon nahe, da kommen natürlich ganz viele Bienen dann angeflogen, wenn diese Pflanze blüht. Dann die Gartenlupine, der Perserklee ist super geeignet, der Winterroggen, der Winterraps, der Ölrettich, der Gelbsenf, die Ringelblume, der Flachs und auch die Wicken. Alles wunderbare Gründüngerpflanzen.
So, das war jetzt ganz viel auf einmal, aber keine Sorge, wir lassen euch ja natürlich nicht mit unserer Top-10-Liste allein, sondern wir gehen das jetzt alles schön Schritt für Schritt durch. Das heißt, ich möchte Gründünger auf meine Beete bringen und werf es einfach aus. Oder wie läuft's?
Naja, also man sollte den Boden schon so ein bisschen vorbereiten. Also wir haben ja jetzt vermehrt schon freie Flächen. Ne? Also das Gartenjahr ist ja weit vorangeschritten. Wir haben da was abgeerntet. Und wenn ich da keinen grünen Dünger ausbringe, dann wächst da trotzdem irgendetwas. Also der Samen oder viele Samen werden herangeweht. Die Vögel bringen was mit. Dann habe ich da, ja, das böse Wort heißt ja immer so Unkraut, also Beikräuter wachsen da und das kann ich eben vermeiden, wenn ich Gründünger ausbringe und das kann ich eben machen, haben wir eben bei den Erbsen ja schon gehört. Ich bereite den Boden so ein bisschen vor, ziehe den so ein bisschen glatt, hake so ein bisschen durch, zerdrücke die größeren Erdklumpen, die da vielleicht noch drauf sind und dann wird der Gründünger ausgeworfen, breitwürfig ruhig, also wir wollen da ja nichts Essbares ernten, also da genau aufpassen, mit den Abständen müssen wir nicht so, ne, also einfach... Kommt ihr ja vielleicht auch nah, ne? Weil einfach ohne Plan so richtig rausschmeißen.
Ja, alles, was Unordnung betrifft, ist dann so meins. Finde ich gut.
Gut, also diese Samen dann so ein bisschen einarbeiten, angießen, wenn es trocken sein sollte, auch ein bisschen feucht halten natürlich, denn die sollen ja noch keimen in diesem Jahr. Und das war's eigentlich schon.
Ganz oben auf unserer Liste stand ja Bienenfreund. Warum? Was zeichnet den aus?
Ja, ich würde mal sagen, das ist so der Allrounder unter den Gründüngerpflanzen. Wir müssen ja auch bei den Gründüngerpflanzen immer darauf achten, aus welcher Pflanzenfamilie stammen die. Wissen wir ja, ne? Man soll nicht Kreuzblütler auf Kreuzblütler vielleicht aussehen oder anbauen.
Warum? Warum? Was passiert denn?
Also Kohl zum Beispiel ist ja ein Kreuzblütler. Da gibt es ja diese Wurzelkrankheit Kohlhernie. Und wenn ich da immer Kohl an derselben Stelle ausbringe oder Pflanzen aus derselben Familie, kann das dazu führen, dass dieser Schädling, das ist ja so ein Pilz, dass der sich da super wohlfühlt. Der Boden ist ausgelaugt, immer dieselben Nährstoffe werden rausgezogen. Dann hat der freie Bahn und dann habe ich halt diese Krankheit an meinen Pflanzen. Und dann kann das bis zu 20 Jahre dauern, bis diese Kohlhernie mal wieder verschwindet. Deswegen nochmal ein kleiner Einschub. Machen wir ja bei uns ja auch auf den 2 Beeten. Wir machen das ja auch so ein bisschen nach der Vierfelderwirtschaft. Ne? Also es rückt immer ein Feld weiter. Ne? Kohl einmal im 1. Beet, dann im 2., dann im 3., dann im 4. und dann im 5. Jahr wieder auf dem 1.
Also das ist wirklich so wie Landwirtschaft im Kleinen. Fruchtfolge ist das Stichwort. Und dann der Bienenfreund ist mit niemandem verwandt. Das heißt, da muss man nicht so aufpassen. Der passt einfach überall rein.
So ist das. Ne? Und der blüht ja auch ganz toll. Du erinnerst dich vielleicht noch, der hat, glaube ich, so blau-violette Blüten und da war ein Summen und Brummen und ja wirklich, das war ganz toll. Und der friert im Winter bei Temperaturen so ab -6 Grad weg, muss man sich auch nicht weiter kümmern, lässt man erstmal liegen und dann wird da wie die Erbsen, wie wir das vorhin schon gesagt haben, kleingeschnitten und dann eingearbeitet. Und die Wurzeln von diesem Bienenfreund, die reichen bis zu 70 Zentimeter tief in den Boden. Das ist schon eine ganze Menge. Bei uns würde der sogar an die Grenzen stoßen, weil bei uns, wir haben glaube ich hier nur 40 Zentimeter Boden und dann kommt da schon wieder ein Dach eines Kellers unter unseren Beeten.
Ist das so?
Ja, das ist so. Also wir haben hier, deswegen sind ja auch unsere Möhren manchmal so krumm geworden.
Stichwort Möhren, ganz kurz. Ich habe in der vergangenen Woche hier noch ein paar Möhren geerntet. Die sahen wirklich alle total komisch aus. Die hatten mehrere Füße, weil sie, glaube ich, einfach nicht nach unten kamen. Dann haben sie immer wieder angefangen, seitlich auszutreiben. Sah wirklich verrückt aus.
Aber geschmeckt haben sie trotzdem?
Geschmeckt haben sie trotzdem, ja. Machen wir weiter mit dem Gründünger. Also Bienenfreund ist schon mal eine super Variante und ihr tut, wie der Name schon sagt, auch den Bienen noch etwas Gutes. Vielleicht jetzt auch gerade, wenn nicht mehr ganz so viel blüht. Top 2 waren die Lupinen. Das ist auch eine meiner Lieblingspflanzen. Und dass es jetzt noch ein Gründünger ist, ist ja zwei Fliegen mit einer Klappe mindestens.
Ja, ich beuge mich mal nach unten, denn ich habe einen Karton mitgebracht mit Gründünger-Lupinen.
Und das Bild darauf sieht schon so schön aus.
Ja, man hört es auch, glaube ich, ne, wenn ich hier so raschle da oder hin und her schüttle den Karton. Da sind Samen von der Düngelupine drin. Das reicht hier für 50 Quadratmeter, so ein Paket. Und das ist jetzt ja so lila, ne, diese Blütenkerze. Sieht doch schön aus.
Das sieht wunderbar aus. Und da steht auch schon drauf, Bodenverbesserung, Stickstoffanreicherung und Bodenlockerung. Was will man mehr?
Ja, und für alle, die sich dann immer noch ein bisschen unsicher sind, hinten drauf steht wirklich alles haarklein, ne, was man damit machen kann oder machen soll. Ja, Boden so ein bisschen vorbereiten, haben wir ja auch schon zweimal jetzt erzählt, machen wir nicht nochmal. Aber sie halten den Boden fruchtbar, nehmen Nährstoffe auf, verhindern, dass irgendwas ausgewaschen wird, wenn es regnet. Die Düngelupinen werden dann eingearbeitet. Speichern Nährstoffe, die packen wir ja hinterher wieder rein in den Boden, also da geht nichts verloren und die Wurzeln lockern den Boden tiefgründig auf und begünstigen dann auch die Wasser- und Sauerstoffversorgung des Bodens. Und ich mache mal diese Packung auf, damit wir auch mal sehen, wo ist denn hier überhaupt die Öffnung? Meistens ist es auch oben. Siehst du was?
Nee. Ja, doch, hier ist auch, nee, das war dein Fingernagel. Und das Schöne ist, man kann sie auch im September noch aussehen.
Ja, bis Mitte September spätestens sollte man das gemacht haben. Wenn ihr es bis Anfang Oktober macht, das Wetter ist ja vielleicht gar nicht so schlecht und dann werden sie vielleicht nicht ganz so groß, aber im nächsten Jahr und dann gucken wir mal. Also, ja, eigentlich sollte das hier auch mal aufgehen. Hier an der Seite gedrückt.
Wenn man ehrlich ist, haben wir ja bisher nicht geplant, Lupinen in unserem Gemüsebeet unterzubringen. Und ich glaube, Claudia wäre auch nicht ganz so begeistert. Aber ich finde die so schön. Ralf, ich glaube, können wir nicht hier so ein bisschen guerillamäßig irgendwo an die Ecke so ein paar Samen, irgendwo so ein paar Samen verstecken?
Martina, weil du das bist, machen wir das. Hier haben wir so, das sind 7 Samen.
Relativ groß sind die?
Ja, also so groß wie, was soll man sagen? Aufgequollener Reis?
Ja, runder.
Runder.
Wie Linsen. Erbsen, wie kleine Erbsen. Erbsen, so.
Ja, gut. Dann gehen wir mal hier ran ans Beet.
Vielleicht ist neben dem Grünkohlplatz, weil da wächst eh irgendwas, was da nicht hin soll.
Ja, dann gucken wir mal. Neben dem Grünkohl, der ist ja da hinten. Da gehen wir mal hin. Dann machen wir da. Oh, es ist ja Karton umgefallen, aber nichts rausgepurzelt.
Doch, jetzt wachsen im Rasen auch ganz viele Lupinen.
Auf die oder in die Knie, in die Hocke müssen wir gehen.
Lass dich nicht davon der Wespe stechen.
Nee, da passen wir auf. So, jetzt wird hier ein kleines Loch gemacht. Also hier, weil wir ja nur 5 haben, die breitwürfig auswerfen, wäre ja ein bisschen Quatsch. Da machen wir mal doch ein kleines Loch. So 2 cm, 3 cm tief und rein damit.
So, und weil die Idee jetzt relativ spontan kam, buddelt Ralf mit seinem Stift hier die Löcher.
Ja, du musst doch nicht alles verraten. Also man muss auch ein bisschen improvisieren können, denke ich mal. Ne? Im Garten läuft nicht immer alles rund. Man muss sich nur zu helfen wissen.
Funktioniert ja.
Ja.
Also mal gucken, was passiert. Und dann fragen wir uns hinterher wieder, was da wächst.
Ja, und wer war's?
Genau, wer war das denn? Nein, das wissen wir nicht, Claudia.
Wir natürlich nicht. Also, so hier neben die Schnecke kommt auch noch so ein Lupinensamen. So, angießen müssen wir nicht. Der Boden ist gut durchfeuchtet. Es hat geregnet in den Tagen. So, dann.
Ich weiß gar nicht, ob das der Regen war oder unsere Tröpfchenanlage, ehrlich gesagt.
Ja gut, das kann natürlich auch sein. Aber der Boden, wie auch immer, ist gut durchfeuchtet und dann sollen die Lupinen jetzt bald loslegen. Und was schätzt du denn, wie lang werden wohl die Wurzeln von den Lupinen? Also bei uns nicht, bei uns werden sie nur 40 cm lang, aber sonst?
Ich habe nicht gespickt, ich rate wirklich, 30 cm.
Also die schaffen 2 Meter in die Tiefe und ich finde, das ist echt enorm. Ne? Also so eine lange Strecke in den Boden hinein.
zwei Meter, vor allen Dingen, weil die ja nach oben hin, also die werden schon hoch, ne, so 60, 70 Zentimeter kenne ich die ungefähr oder noch höher sogar, aber zwei Meter Wurzeln, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das klingt aber auch danach, als wären sie relativ trockenresistent, weil sie noch an das Wasser im Boden relativ tief rankommen, ne? Also eine Tipptopp-Pflanze.
Ja, und wir haben jetzt welche ausgewählt, oder ich habe welche ausgewählt, die haben halt violette Blüten. Es gibt hier aber auch mit rosafarbenen, mit weißen, mit gelben, mit roten Blüten und sogar auch zweifarbige Sorten. Also da ist, glaube ich, für jeden und für jede etwas dabei.
Und sag mal, wenn ich die so schön finde, dass ich sie da nicht umgraben möchte, kommen die wieder?
Ja, die kommen wieder, die Samen sich ja dann aus. Also wenn du die blühen lässt und dann hast du diese kleinen Schoten da, ne, da sind dann die Samen drin und dann fallen die von alleine auf den Boden und dann hast du im nächsten Jahr noch mehr Lupinen im Garten, wenn du den freien Lauf lassen willst. Und sie wären ja auch 80 bis 1,20 Meter hoch, also übersehen kannst du die nicht im Garten. Und ich habe die bei mir zu Hause auch und finde ich einfach wunderschön.
Und sind sie dann bei dir Blume oder Gründünger?
Jetzt kann ich sagen, beides. Also ich lasse sie stehen und die Wurzeln bleiben ja sowieso im Boden, wenn ich sie abschneide und vielleicht dann auf den Kompost bringe. Denn allzu viele brauche ich dann auch nicht. Also das sind so vielleicht 2 Dutzend, das reicht mir da in der einen Ecke.
Klingt schön. Was kam dann auf der Liste?
Ja, dann haben wir den Perserklee. Das ist ja auch ein toller Stickstoffsammler. Der wird nicht ganz so hoch, also der Perserklee, wie die Lupine. So 40 bis 50 Zentimeter und der hat rosafarbene Blüten. Und die duften so ganz angenehm nach Honig und locken dann natürlich auch andere Insekten an. Und der Perserklee, der keimt schon bei Temperaturen um 15 Grad innerhalb von 2 Wochen. Ist also ein richtiger Schnellstarter. Ne? Wer da noch Platz hat in den Beeten, rein damit. Und die Wurzeln reichen, du ahnst es schon, auch tief in den Boden und verbessern eben dadurch das Wasser- und Luftmanagement im Boden. Und er sammelt auch noch Stickstoff, also auch ein wichtiger Bestandteil. Und denkt dran, Leute, in euren Beeten, wo ihr freie Flächen habt, da wächst irgendwann trotzdem was. Ne? Das könnt ihr nicht verhindern, es sei denn, ihr zupft da andauernd, dann lieber gleich Gründünger rein. Und jetzt fragst du, was kommt als nächstes wahrscheinlich?
Ich denke gerade noch über den Perserklee nach. Das ist ja ganz schön, dass bevor man jetzt so eine Brachfläche hat, dann tatsächlich, also wenn man auch schnell wieder was wachsen haben will, dann Perserklee da drauf zu werfen, wenn der nach 14 Tagen schon fast da ist.
Ja, also man muss einfach rangehen und Glück im Boden so ein bisschen nachhelfen und dann hat man eine schöne Sache da. Ne? Und freut sich auch dann im nächsten Jahr, denn wir bereiten ja dadurch das Beet für das nächste Jahr schon wieder vor. Muss man ja auch dann denken. Das Gartenjahr ist noch nicht ganz um, aber so langsam hören wir die Glocken am Ende schon läuten, oder?
Nein, ich verschließe meine Ohren. Ich möchte nicht, dass es vorbei ist.
Ich höre das Bimmeln schon ganz leise, wirklich.
So, das nächste war Winterroggen. Ja. Das klingt so ein bisschen nach Feld, Acker, Landwirtschaft, wir steigen jetzt in den Getreideanbau ein.
Ja, so ein bisschen sieht er auch so aus, aber er wächst halt toll. Wird 40 Zentimeter hoch, ist nicht frostempfindlich, bleibt also auch über den Winter aufrecht stehen und bildet so ein richtig tolles, dichtes Wurzelsystem, kommt in Anführungsstrichen nur 1,20 Meter tief in den Boden rein, aber es ist ja auch schon was. Und der unterdrückt eben nicht gewünschte Pflanzen, in Klammern Unkraut, wunderbar, weil er eben dicht gedrängt wächst und da kommt nichts anderes so richtig durch. Und dann wird im nächsten Frühjahr einfach abgemäht und untergegraben und da muss man aber dran denken, also den muss man richtig schon ja, zerkleinern und auseinandernehmen, sonst treibt er einfach wieder durch, frisch im nächsten Jahr. Das will man ja vielleicht nicht gerade an der Stelle haben. So, Martina, und die nächste Gründüngerpflanze, die hatten wir hier in diesem Beet auch zuhauf schon stehen. Du erinnerst dich vielleicht, noch ein kleiner Tipp, gelbe Blüten, nicht ganz so hochwerdend, noch nichts?
Doch, aber aus Erinnerung, Ringelblumen, die habe ich ja zum Teil irgendwann ausgegraben und zu Hause noch hingepflanzt. Aber wenn man sie einmal im Beet hat, sind sie auch eine kleine Plage.
Ja, da muss man dann überlegen, gefällt mir die Farbe gelb überall oder nur an einem bestimmten Plätzchen? Also dann muss ich die da entfernen. Aber diese Ringelblume oder Calendula, wie sie ja auch heißt, ist schon sehr effektiv. Eben auch wieder über die Wurzeln, bringt sie ganz viel in den Boden rein und lockert den Boden schön auf natürlich und hat noch einen anderen Vorteil.
Garten besser wissen.
Und jetzt kommt's, die Ringelblume bekämpft auch Nematoden oder Fadenwürmer und die wollen wir ja nicht haben. Das sind ja so mikroskopisch kleine Parasiten, die über das Wurzelsystem so in die Pflanzen eindringen und die Pflanzen dann schädigen. Woran erkenne ich das dann? Ja, die Pflanzen wachsen nicht mehr so gut und mückern da vor sich hin. Aber die Ringelblumen, wenn ich die im Garten habe, dann bin ich auf der sicheren Seite, denn die sondern über die Wurzeln einen Stoff ab, der Nematoden vertreibt. Und auf der anderen Seite locken sie auch noch Schwebfliegen und Florfliegen an. Das ist ja ein wichtiger Zusatzgewinn, denn die fressen ja für ihr Leben gerne Blattläuse. Und das, was eben für Calendula oder Ringelblume gilt, gilt ähnlich auch für Tagetes oder Studentenblume, wie sie auch heißt. Die vertreibt auch die Nematoden, also könnte ich auch zu der Studentenblume greifen. Riecht vielleicht ein bisschen für manche Menschen unangenehm, aber Gott, man muss ja nicht immer mit der Nase dranbleiben.
Nee, besonders, weil die ja auch nicht ganz so hoch wachsen. Da muss man sich ja dann extra bücken, wenn man es riechen will. Aber tatsächlich, und das ist gut zu wissen, dass die auch Schwebfliegen und all das anlocken, weil mit Blattläusen hatte ich auch hier und da schon mal Schwierigkeiten. Ganz kurz zum Thema Blattläuse. Kapuzinerkresse, die ziehen die doch auch so wahnsinnig an. Das ist jetzt nicht unser Thema Gründünger, aber mit Kapuzinerkresse habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass man die dahin pflanzen sollte, wo man nicht unbedingt sitzt. Ich hatte die auf dem Balkon und saß dann wirklich zwischen den Blattläusen. Das war nicht so schön. Aber mit dem Zweck eben, dass die Kapuzinerkresse die Blattläuse weg vom Gemüse lockt zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Also man kann schon geschickte Sachen pflanzen oder andersherum geschickt Sachen pflanzen, damit ich eben so eine Art Blattlausmagneten irgendwo habe. Wenn ich mich natürlich selber mitten reinsetze, muss ich mal vorher dran denken.
Ja, war mir nicht bewusst. Jetzt habe ich gelernt. So, schauen wir weiter auf unserer Liste. Wir haben sie übrigens nicht nach Wertigkeit sortiert, wobei der Bienenfreund schon bei uns ganz oben stand. Aber ansonsten sind sie einfach alle gut für das, was sie leisten. Was kommt jetzt?
Ja, also man könnte natürlich auch noch Winterraps aussehen oder Ölrettich oder Gelbsenf. Auch alles super tolle Gründünger. Muss man nur dran denken, haben wir ja am Anfang schon gesagt, da auf die Fruchtfolge achten. Also das sind ja auch Kreuzblütler und da wollen wir nicht, dass die hinter dem Kohl sozusagen wachsen, denn Kohlhernie haben wir schon angesprochen, also da sollte man drauf achten. Dann lieber den Allrounder Phacelia einsetzen. So, und jetzt gucken wir nochmal auf die Erbsen. Wer zum Beispiel Erbsen im Beet hatte, der sollte dann, weil wir gerade eben über Kohl gesprochen haben, was da nicht nachfolgen darf, der sollte eben keine Wicken, Lupin oder Klee als Gründünger einsetzen, weil die eben auch Schmetterlingsblütler sind und die vertragen sich dann gar nicht so gut.
Also Schmetterlingsblütler gibt es und dann gibt es noch Kreuzblütler, nicht durcheinander bringen.
Korbblütler gibt es auch noch. Ach Mensch, das ist auch wirklich nicht so einfach alles.
So, und als letzte Gründüngerpflanze wollen wir nochmal kurz über Lein oder Flachs sprechen. Ich weiß gar nicht, ich kenne Phlox, ist nicht das gleiche wie Flachs.
Nein, wir wollen auch nicht flachsen. Also den Lein oder Flachs kennt man doch aber, also diese zarten, hellblauen Blüten. Wird auch nicht so hoch, 30 bis 50 Zentimeter. Früher natürlich viel häufiger angebaut. Der Lein, der mag daran, sollte man aber denken, vor allem sonnige Standorte und leichte Böden. Und zum Keim braucht er auch so Temperaturen zwischen 15 bis 20 Grad, also geht gerade noch. Und dann zeigt er sich schon 14 Tage später, macht also auch keine langen fiese Matenten, legt gleich los. Und nach 6 Wochen sind dann schon die ersten Blüten zu sehen. Und dann, ja, kann ich mich wieder entscheiden, stehen lassen oder unterarbeiten. Und eben auch die Wurzeln haben ihr Werk verrichtet. Und dann ist das Beet bestens vorbereitet für die Aussaat dann, für die neue im nächsten Jahr.
Okay, also ich habe einiges gelernt über Gründünger heute. Ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Du guckst, ob ich hier gut aufgepasst habe. Also was bringt der Gründünger dem Boden? Die Bodenstruktur wird verbessert, weil die Pflanzen eben so tief mit den Wurzeln da reinreichen und deshalb den Boden auflockern und dann kommt einfach mehr Luft dran. Dann, der Boden wird wieder fruchtbar, weil wir die Pflanzen ja später quasi nicht aufessen. Also die entziehen dem Boden zwar erstmal Nährstoffe, speichern den aber ja selbst in sich. Und wenn wir das dann hinterher alles wieder umgraben und einarbeiten, dann zersetzt es sich und die Nährstoffe gehen in den Boden zurück. Das heißt, wir speichern die im Prinzip einfach nur zwischen und sie können bei Regen nicht ausgewaschen werden. Dann Mikroorganismen und diese ganzen Kleinstlebewesen, die bekommen ordentlich Futter und können das Ganze dann, was wir eingearbeitet haben, wieder verarbeiten. Und dann ja, erhöht sich der Humusanteil im Boden, brauchen wir ja auch immer. Und was wir auch gesagt haben, einige Gründüngerpflanzen, die können eben, zum Beispiel die beliebten Erbsen, können den Stickstoff aus der Luft binden und dann in den Boden bringen. Das verbessert den Boden außerdem. Habe ich noch was vergessen, Ralf?
Nein, Martina, du kriegst die Note 1. Das hast du sehr gut alles zusammengefasst. Ich hätte es nicht so gut hingekriegt wahrscheinlich.
Ein Sternchen ins Heftchen, wunderbar. Vielen Dank. So, aber wir wollen euch natürlich noch nicht entlassen aus dieser Folge, ohne nochmal ganz wichtig darauf zu gucken, was eigentlich gerade noch ansteht im Garten. Weil jetzt mit unserem Gründünger haben wir ja schon ein bisschen nach vorne geschaut, aber auch jetzt Anfang September liegt ja noch ein bisschen was an. Ralf, was denn bloß?
Ja, was denn bloß? Also du kriegst jetzt wieder einen Schock, wenn ich das sage, weil wir sollten jetzt schon an das nächste Gartenjahr denken. Du bist ja lieber mit beiden Beinen oder mit beiden Füßen noch im Sommer, aber Herbst und Winter rücken näher und dann...
La 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 la, ich höre gar nicht.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du so reagieren würdest. Aber jetzt Spaß beiseite. Wir können tatsächlich schon oder sollten schon an das Gartenjahr 2026 denken. Und das geht ja früh los. Ende Januar, da kommen schon die Schneeglöckchen durch und die sind eben auch wichtig, weil sie ja die ersten Pflanzen sind, die auch ein bisschen Nahrung dann für die Insekten bringen. Die Zwiebelpflanzen, darauf will ich eigentlich hinaus, die sollten jetzt in den Boden gebracht werden. Und bei den Zwiebelpflanzen, da ist es ganz wichtig, dass man die auch richtig in den Boden bringt. Da fragen sich immer viele, ja, wie tief kommt denn so eine Zwiebel wirklich in den Boden rein? Fragst du dich das auch immer, Martina?
Ich hätte mich jetzt gefragt, was man da so falsch machen kann.
Ja, du kannst sie zu tief zum Beispiel setzen. Und da gibt es eine ganz einfache Faustformel ist, doppelt so tief, wie die Zwiebel dick ist. Das kann man sich auch gut merken, oder?
Doppelt so tief, wie die Zwiebel dick ist.
Ne? Also das kann man, entweder hält man einen Zentimeterstab dran oder hat so ein bisschen im Gefühl, also doppelt so tief, wie sie dick ist. Und da sollten wir auch nicht nur eben an die Schneeglöckchen denken, sondern auch an die Winterlinge, an die Hyazinthen und die Narzissen, was da noch so ist. Und die können nämlich dann jetzt noch ordentlich Kraft tanken, einwurzeln und in ihren, ja in der Zwiebel, das ist ja so ein Speicherorgan, die Nährstoffe auch sammeln, um dann im nächsten Frühjahr ganz oder im Winter sogar noch ganz früh auszutreiben und durchzutreiben. Ja, und dann freuen sich eben, wie gesagt, schon die ersten Insekten, die dann umherfliegen. Das sind ja die Wildbienen, die können es ja kaum abwarten. Die sind, glaube ich, schon bei unter 6 Grad, da will ich mich jetzt aber nicht festlegen, schon unterwegs. Die Honigbienen kommen später dazu, die Hummeln dann auch, die ersten, die Mutterhummeln, die brummen dann auch schon im Februar durch die Gegend. Und die brauchen unbedingt was, weil sie wollen ja fortpflanzen, die Hummeln, also Nester anlegen und Nachkommen kriegen. So, doppelt so tief, wie die Zwiebel dick ist, nochmal am Ende. Und wenn man so einen lehmigen Boden hat, dann könnte es natürlich passieren, wenn ich die Zwiebel einsetze, dass sich, wenn es geregnet hat, Staunässe bildet. Und was macht die Zwiebel dann? Dann fault sie nämlich weg und das ist nicht gut. Deshalb sollte so eine kleine Drainageschicht dann eingearbeitet werden unter der Zwiebel. Wenn ich Wühlmausprobleme habe, hast du Wühlmausprobleme bei euch im Garten?
Ich glaube nicht.
Du bist dann wahrscheinlich eher die Wühlmaus, die alles wegfrisst, weg isst.
Ich bin die Wühlmaus, weil ich dann doch wieder was anderes pflanzen will und dann feststelle, dass ich die Zwiebeln wahrscheinlich nicht tief genug gesetzt habe. Auf jeden Fall muss ich sie dann ausbuddeln und umsetzen, weil da was anderes hin soll.
Okay, aber wenn ich weiß, ich habe Wühlmäuse im Garten oder da drohen immer mal Wühlmäuse vorbeizukommen, dann sollte ich die Zwiebeln umwickeln mit Kükendraht, also das ist so ein, kennt man ja vielleicht so, ne? So für Hühnerställe hat man das früher mal gehabt, so da kommt eine Wühlmaus nicht so richtig ran mit den Zähnen dann an die Zwiebel und dann ist meine Gartenzwiebel, Blumenzwiebel gut geschützt. Wäre doch schon ein guter Tipp.
Auf jeden Fall, und weil du gerade Wühlmäuse gesagt hast, wer sie noch nicht gehört hat, Samir und Thomas, unsere Kollegen, haben ja in der vergangenen Folge etwas genau darüber gemacht, über Wühlmäuse, Maulwürfe und allerlei anderes Getier, was man nicht in seinem Garten haben will und wie man das geschickt los wird. Hört ihr in der Folge.
Also man muss sagen, im grünen Bereich hören lohnt sich von vorne bis hinten. Alle Folgen, der Winter kommt bald, holt euch die ganzen Folgen ran und hört die durch. Ihr könnt immer nur davon profitieren, denke ich.
Das ist so, das denkst du nicht nur so. So Ralf, und eigentlich habe ich gedacht, es reicht, wenn wir diese eine Vorschau machen. Aber du hast gesagt, so ist aber noch was anderes jetzt wichtig. Und deshalb gibt es jetzt noch einen Tipp, was jetzt gerade anliegt.
Ja, und zwar betrifft das all diejenigen, die Obstbäume im Garten haben. Da sollten jetzt die Leimringe angebracht werden. Das sind so ja, ein paar Zentimeter dicke Klebebänder, die man um den Stamm dann richtig fest drum wickelt. Und was bewirkt dieser Leimring? Es gibt ja den Frostspanner, das ist so ein Kleinschmetterling. Hast du schon mal gehört? Frostspanner? Lach nicht so.
Nee, kenne ich nicht. Und wenn, habe ich falsche Bilder im Kopf.
Du denkst Spanner bei Frost, aber... Na okay, also der Frostspanner ist so ein Kleinschmetterling und die Natur hat es bei dem so gewollt, dass das Männchen Flügel hat und fliegen kann. Die müssen sich beide, Männchen und Weibchen, oben im Baum, im Obstbaum treffen und dann, naja, spannend und dann gibt es Eier und dann ne, irgendwann die Raupen. Aber das Weibchen, also Männchen hat Flügel, kann fliegen, Weibchen hat nur verkümmerte Flügel, kann nicht fliegen und muss am Stamm dieses Obstbaumes emporklettern. Und wenn ich da den Leimring drum geklebt habe, was passiert dann?
Dann kommt sie da wahrscheinlich nicht hoch.
Sie bleibt da dran kleben. Ist nicht ganz so schön, aber verhindert eben, dass später die Raupen da sind und die... Ja, im Neuaustrieb dann die Blätter der Obstbäume bis auf die ja, Mittelrippen weggefressen werden und das behindert doch die Bäume ziemlich und kann auch dazu führen, dass eben der Ertrag nicht so groß ist. Und wer sich um seinen Baum kümmert und immer wieder darauf freut, Äpfel oder sonst irgendwas zu ernten, der weiß, was das bedeutet, wenn die Ernte ausfällt oder nicht so gut ist. Deswegen jetzt vielleicht doch lieber mal zum Leimring greifen.
Auch wenn es in Sachen Schmetterlingsgleichberechtigung irgendwie keine gute Sache ist, aber man muss Prioritäten setzen.
Ja.
So, ihr Lieben, damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen von Im grünen Bereich. Und wenn es euch gefallen hat, dann folgt dem Podcast doch sehr gerne und empfehlt ihn an alle Menschen weiter, die vielleicht auch ein bisschen mehr noch aus ihrem Garten machen wollen. Und die nächste Folge, die gibt es dann wieder von Samir und Thomas und die erklären euch, wie ihr Hobbywinzer oder Winzerin werden könnt. Die stellen euch nämlich verschiedene Rebsorten vor und erzählen, worauf es in Sachen Geschmack, Standort und so weiter ankommt. Ihr erfahrt also alles Wichtige rund um das Thema Weinanbau und Traubenernte. Fühlt man sich gleich so ein bisschen in den Süden versetzt.
Ja, aber ich war ja im Urlaub an der Nordsee und auch da gibt es Weinanbaugebiete. Tatsächlich habe ich sogar eins besucht und es war sehr interessant, aber auch knalleheiß. Und dann haben wir auch ein Glas zu trinken bekommen. Ein zweites hätte es auch nicht sein dürfen, dann wäre ich nicht wieder zurückgekommen an den Strand.
Und wenn ihr jetzt schon neugierig geworden seid, diese Folge gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek. Das ist ja die kostenlose Audio-App der ARD. Da hört ihr Im grünen Bereich immer zuerst und eine Woche später dann hier. Ich würde sagen, jetzt sagen wir auf Wiedersehen, Ralf.
Ja, das machen wir. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was gelernt über den Gründünger. Und wenn ich jetzt ganz schnell bin, dann bin ich gleich an der Tomate Gelbes Birnchen. Da sind nämlich ein paar Früchte dran, bevor Martina die sieht.
Ich habe sie schon gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, daneben wächst ja die mit den roten Birnchen, die heißen eigentlich anders, die heißen sibirisches Birnchen. Da sind nicht mehr ganz so viele rote dran, weil ich war schon dran.
Ach Mensch, ich komme auch immer zu spät hier. Wenn irgendwas zu ernten ist, Martina ist immer ganz schnell dabei.
Das stimmt ja nicht. Da hinten sind auch noch ein paar Gurken.
Ja, so. Und Chili haben wir da auch noch. Also vielleicht möchtest du da auch mal probieren.
Die sollen sehr scharf sein. Also wir ernten jetzt hier und sagen Tschüss.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Aber wir haben natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch und zwar für alle, die nicht nur den Garten und die Pflanzen lieben, sondern auch Tiere. Und zwar heißt der Podcast Mit Tieren sprechen. Host Nathalie Putsche trifft da Menschen, für die das einfach ganz normal ist. Da ist zum Beispiel Gitti und ihre Dohle Gunnar. Gunnar könnte eigentlich jederzeit wegfliegen, aber er tut es nicht. Warum verstehen die beiden sich so gut, obwohl sie nicht dieselbe Sprache sprechen? Oder Tanja, die hat 30 Jahre lang Erfahrung im Aufpäppeln von Wölfen und die durfte sogar eine Wölfin in ihrer Geburtshöhle besuchen. In dem Podcast Mit Tieren sprechen, da könnt ihr miterleben, was es heißt, sich mit Tieren auf Augenhöhe zu verständigen. Und den Podcast findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.